Ein Wein voller Weine, das Selbstgespräch. Der verlangt einiges, so wie er da steht. Das sieht man gleich. Wie lang ist es her, dass ich mir sowas habe gefallen lassen? Egal. Ich bin jedenfalls in den Keller gegangen und habe die Großmutterkaraffe mit dem dicken Bauch gesucht und diese blöden Gläser, die nicht in die Spülmaschine passen. Man hat ja alles, man braucht es bloß nicht. Schon fängt die Sache an, nach Auserwähltheit zu riechen, nach Zelebrierung, nach Sekte. Sachte sträubt sich mein Fell. Er hört auf den Namen Massy, Chambertin Grand Cru und kommt aus dem Burgund von der Domaine Amoroso. Geboren ist er 1993, das war das Jahr, in dem ich mit dem Weißweintrinken aufgehört habe. Weißwein war das Getränk meiner Mutter. Wir tranken zusammen Weißwein bis zu ihrem plötzlichen Tod im Dezember 92. Wir mochten die gleichen Weine. Ohne sie schmeckte er mir nicht mehr. Mir wurde schlecht davon und nervös war ich sowieso. Plötzlich verstand ich damals das böse kleine Verslein der österreichischen Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi. Für mich keine Liebe, für mich keinen Wein, die eine macht übel, der andere macht Spein. Indessen habe ich den Burgunder aus der Flasche mit dem altmodischen Etikett langsam in die Karaffe laufen lassen. Am Flaschenboden bleibt dunkler Satz zurück. Ich halte die Karaffe gegen das Licht. Sonderbare Farbe, wie Herbstblätter. Er ist nicht hell und klar, wie seine jüngeren Nachfolger im Internet beschrieben werden. Er riecht auch nicht nach Johannisbeeren. Wie er riecht, weiß ich noch nicht genau. Weinbeschreibungen sind Geschmack und Geruch begreiflich machen wollend meistens sehr komisch. In einem Hofladen, irgendwo in der Nähe von Neustadt in der Pfalz, habe ich damals ein paar Flaschen simplen Bio-Rotwein gekauft. Denn wenn man schon elternlos ist, will man nicht auf Dauer auch noch weinlos bleiben. Zumal, wenn man aus einer Winzersippe stammt. Und der harmlose Dornfelder erwies sich als Segen. Ein wärmendes Deckchen, das sich über meine Unruhe und Traurigkeit legte. Schlafen konnte ich auch wieder. Nie zuvor hatte ich mir etwas aus Rotwein gemacht, obwohl meine Urgroßmutter eine Bordelaise gewesen war. Man hatte damals sehr umsichtig geheiratet. Die Rotweinfrau aus Bordeaux, den Rieslingmann vom Rhein. Jetzt habe ich das erste Glas vom Burgunder eingeschenkt. Ich lasse ihn ein bisschen kreisen. Mein Weinkennerfreund Dr. P. würde jetzt seine Nase ins Glas halten, dann schlürfen und ziepschen und wälzen und kauen und schlabbern. Es wäre ein schreckliches Getöse. Ich trinke einfach und warte. Er schmeckt irgendwie braun. Bordeaux-Weine mag ich nicht. Ich mag überhaupt offenbar das nicht gern, was man große Weine nennt. Wie oft habe ich, um Gastgeber nicht zu enttäuschen, die gängige Genussprosa von mir gegeben und mir als Gegenleistung sterbenslangweilige Geschichten über Fundort, Entdeckung, Erwerb, Verkostung und sonstige Weinfolklore angehört. Vor allem Rotwein setzt in vielen Menschen die Angebermaschinerie in Gang. Weiß der Himmel warum? Selbst über Geld reden sie in dem Zusammenhang ungeniert. Jetzt bin ich beim zweiten Glas und versuche, dem Geschmack auf die Schliche zu kommen. Dunkle, etwas matschige Brombeeren. Die Farbe Braun fällt mir aber immer wieder ein. Etwas Herbstliches, nicht mehr Vitales, legt sich mir auf die Zunge. Kann man Alter trinken? Macht einen das jünger? Burgunder macht etwas mit einem, hat Schröder gesagt. Daran muss ich jetzt denken, obwohl er es sicher anders gemeint hat. Meine Winzersippe in Rheinhessen gibt es schon lange nicht mehr. Sie waren allesamt ungestüm feiernde, leidenschaftliche und unernste Menschen, temperamentvoll und bezaubernd. Meine Mutter, die ihnen entstammte, wünschte sich Zeit ihres Lebens etwas von diesem leichten Bingerblut. Das hatte sie nicht geerbt. Nur die Kurzlebigkeit all dieser wunderbaren Leute. Meiner Mutter gelang es als einziger von ihnen wenigstens die 60 zu überschreiten. Ich weiß gar nicht, ob sie dort überhaupt Rotwein anbauten damals. Der kam aus Ingelheim oder von der Ahr und sollte bei unerfülltem Kinderwunsch helfen. Mein Onkel Battist behauptete, dass es klappe. Man müsse die Frauen nur für ein Wochenende zum Rotweintrinken dorthin schicken. Die Winzer würden schon für Erfolg sorgen. Damals wusste ich nicht, wovon die Rede war. Aber Wein kannte ich, den Weißen, der ohne Etikett auf der grünen Flasche oder gleich im Glaskrug auf dem Tisch stand. Ein Schluck kann dem Kind nichts schaden. Dass ich von Anfang an keinen süßen Wein mochte, gefiel der Sippe. Die wird's zu was bringen. Das Glas ist leer, ich fülle es wieder. Der dunkle Spiegel in der Karaffe ist gesunken. Ein bisschen warmes Brot mit Salz wäre jetzt nicht verkehrt. Der Burgunder schmeckt ernst und gravitätisch, kommt aber in meinem Inneren mit einer gewissen Fröhlichkeit an. Und er holt eine Menge Rotwein-Erinnerungen zurück. Erinnerungen an seine einfachen, volkstümlichen Brüder im Schwäbischen, im Badischen, in Frankreich, Italien, Rumänien, Ungarn, ja sogar in Thailand. In diesen Erinnerungen kommen keine Sommeliers vor, sondern dicke Wirte mit Schweiß auf den Backen und dreckigen Schürzen. Oder dünne, dunkle Zigeuner. Oder Großmütter mit Steingutkrügen. Wie schön das ist, ein Wein, der mir sonst wahrscheinlich nicht begegnet wäre und der noch immer fremd schmeckt, erzählt mir Geschichten von seiner armen Verwandtschaft. Joachim Fest hat mal zu mir gesagt, wer deutschen Rotwein trinke, könne nicht als kultiviert gelten. Ich habe nichts geantwortet. Für ein Weinselbstbewusstsein war ich damals noch zu jung. Es ist wie bei der bildenden Kunst. Wenn man nichts mit den angepriesenen Dingen anfangen kann, fühlt man sich inferior und schuldig und plappert lieber jeden Unsinn nach, als sein Unverständnis fröhlich zuzugeben. Mein Weinkennerfreund Dr. P. duldet milde lächelnd, wenn ich mich in die Weinniederungen begebe. Ach, Südtirol, sagt er dann. Oder zudem müssen Sie doch nicht auch noch Wasser trinken. Er gehört zu den Menschen, die sehr exklusive Weinproben besuchen und in normalen Lokalen lieber Bier bestellen. Müsste er zu sich nehmen, was mir das Leben leichter und schöner macht, würde er verzweifeln. Allerdings bleibt ihm nicht verborgen, wie viel Lug und Trug in der Welt der edlen Kreszenzen zu finden ist. Darüber kann er so spannend erzählen wie über Seeschlachten oder Schopenhauer. Manchmal veranstaltet er selber Weinproben bei sich daheim. Ich gehe da sehr gern hin und bringe mir ein harmloses Fläschchen mit, damit ich den Kennern die Juwelen nicht versehentlich wegtrinke. Ich höre neugierig zu, wenn die Herren über die Weine reden, über Lagen, Domänen und Jahrgänge, über Abgang und allerlei Noten, über schwarze und rote Früchte, Holz, Schokolade, über Leder und Pfirsiche. Ein ganzes Universum olfaktorischer Behauptungen blüht auf und schwingt durch den Raum. Dies ist Weinpoesie, keine Folklore und keine Angeberei. Sie können das alle gut, die Freunde des Herrn Dr. P. Es ist aber auch schön, allein mit einem Wein, meinethalben diesem sonderbar erwachsenen Burgunder zu sein und sich ihm ganz ohne Geschmacksassoziationen zu überlassen. Ich finde zwischendurch, dass er schmeckt, wie es riecht, wenn man einen Schrank aufmacht, in dem altes Silberzeug steht. Vielleicht ist es indessen ein bisschen viel Wein. Die Erinnerungen fliegen mir um die Ohren. Und dass mir so oft Wein beim Heimtransport gestorben ist, fällt mir ausgerechnet jetzt ein. Dem fremden Burgunder gelingt es, alle wieder auferstehen zu lassen. Den roten aus Elba, den aus Cetate, den aus Lourmarin. Mit Heimnehmen hatten sie sich nie lassen. Kaum waren sie über die Grenze gelangt, hatten sie ihre Seele ausgehaucht. Sogar an die Weißweine der Vergangenheit kann ich wieder ohne Traurigkeit denken. A wine full of wines, so hätte Signora Falacci gesagt. Ihr Lob über ein Buch lautete nämlich so, a book full of books. Die Karaffe ist fast leer. Zeit, sich zu verabschieden vom Burgunder, der mit mir etwas gemacht hat, was sonst nur Musik oder Bücher können. Er war wie jemand, den man nur einmal im Leben gesehen hat, aber nicht vergessen wird. Ein bisschen anstrengend, dieser Fremde. Aber er hinterlässt eine große Freude aufs Alltägliche. Und das ist nun wirklich eine Kunst.